Hoi und herzlich willkommen zum Wurzelgespräche-Podcast. Dein Podcast, wo wir mit spannenden Menschen den Blick zu ihren Wurzeln richten. Ein Podcast, der verbindet, inspiriert und zum Nachdenken anregt. Mein Name ist Jacqueline «Jackie» Baumann und ich freue mich, vielfältige Lebenswege, tiefe Einblicke und prägende Erfahrungen mit dir zu teilen. Ich sitze hier heute in Konstanz, das erste Mal quasi den Weg über Grenzen geschafft. Vor mir sitzt Veronika Fischer, Philosophin, Autorin. Und um diese Themen und um ganz vieles mehr werden wir heute reden. Danke vielmals, dass ich bei dir heute sein darf, im Atelier.
Ja, voll schön. Danke dir fürs Kommen.
Und starten würde ich, wie ich immer starte, weil es mich sehr wundernimmt, wo sind eigentlich deine Wurzeln oder wo spürst du tiefe Wurzeln in deinem Leben?
Also ursprünglich komme ich aus dem Allgäu. Mhm. Also ich bin im Allgäu geboren. Mein Papa ist Förster. Meine Mama Lehrerin, also beide jetzt schon in Rente. Ja, und ich fühle mich im Allgäu, fühle ich mich auf jeden Fall sehr verwurzelt und auch in diesem, also ich bin quasi so im Wald aufgewachsen, weil ich als Kind halt einfach viel mit meinem Papa im Wald war und da auch viel Wissen hatte als Kind schon über Bäume, Pflanzen, Tiere, Kräuter, viel in der Natur einfach war und auch viel so in Einsamkeit im guten Sinne aufgewachsen bin. Also ich kann sehr gut alleine sein, kann sehr gut in Stille sein. Ich bin auch jetzt immer noch sehr, sehr viel in der Natur. Und das ist einfach eine ganz tiefe Wurzel von mir. Ja, und dann kommt dazu das ganze kreative Arbeiten. Also meine Mama ist eben Handarbeitslehrerin. Das heißt, bei uns wurde ganz viel zu Hause getöpfert und gestrickt und gehäkelt und wir hatten eine riesige Werkstatt, immer überall Farben und Lacke und da habe ich als Kind einfach auch ganz früh angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe ganz viel selber kreativ produziert und habe früh Bücher geschrieben, gemalt, gewebt, genäht, alles mögliche künstlerische, kreative gemacht. Das ist so meine zweite Wurzel oder die zwei tiefen Wurzeln von mir.
Und da hast du eigentlich immer so ein bisschen mitgenommen auf dem Lebensweg oder hat es mal eine Zeit gegeben? Ich finde immer so ein bisschen Jugendphase, kann es ja dann manchmal auch noch in andere Richtungen gehen oder man merkt irgendwie, oh, man braucht mal noch so ein bisschen etwas anderes, wie man da von daheim mitbekommen hat. Hat sich das bei dir nicht so geäussert? Hast du da immer so ein bisschen im Rucksack mitgetragen?
Ich hatte eine Phase, also ich habe mich schon abgekapselt und dachte dann irgendwann, ich muss in die Großstadt. Ich bin auf jeden Fall ein Großstadtmensch, nachdem ich da meine ganze Kindheit und Jugend auf dem Land und im Wald verbracht habe. Also das Dorf, wo ich geboren bin, hat 100 Einwohner und Einwohnerinnen. Also es ist wirklich klein und abgelegen. Der Schulbus fuhr einmal morgens in die Stadt und mittags wieder heim. Also man konnte da schlecht weg. Und mein großer Traum war dann immer, ich muss nach Berlin und in die Großstadt. Und ich bin dann zuerst nach Konstanz im Studium, habe hier angefangen zu studieren und wollte aber immer in Berlin Kunst studieren. Und habe hier aber erstmal Philosophie und Literatur studiert. Und dann habe ich nach Berlin gewechselt und habe da den Masterstudiengang gemacht. Und habe da sehr schnell gemerkt, dass ich gar kein Großstadtmensch bin. Und dass ich mich da überhaupt nicht zu Hause fühle und auch gar nicht... dass es mich einfach extrem anstrengt, in der Großstadt zu leben. Also diese langen Wege, die vielen Menschen jeden Tag, so in der U-Bahn. Also ich konnte mich einfach nicht abschotten oder ich habe immer alle angeschaut, allen zugehört, alles wahrgenommen und war schon allein von den U-Bahn-Fahrten eigentlich erschöpft und müde. Und hatte da wenig Möglichkeiten, mich wieder aufzuladen oder einen Rückzug zu finden, der mir gut getan hat. Und dann bin ich da relativ schnell wieder abgehauen.
Und dann bist du wieder zurück auf Konstanz
gekommen? Ja, genau. Und dann bin ich wieder hier an den See. Und hier ist einfach jetzt so meine Heimat. Also hier merke ich, ist so der Ort. Ich finde es immer mega schön, weil das so ein bisschen ein Urlaubsfeeling hat hier. Ja. Es wachsen hier Palmen und es fliegen Möwen durch die Gegend. Und trotzdem ist man schnell in den Bergen und Ja, bin auch schnell wieder im Allgäu. Also es ist für mich so der perfekte Standort.
Mhm. Ja. Auch zum da wirken können, wo du mittlerweile machst. Wie ist dein Weg denn gewesen, wo du wieder zurück auf Konstanz gekommen bist? In welche Richtung bist du denn beruflich zuerst gegangen?
Also ich habe in Berlin habe ich den Master in Philosophie gemacht. Mhm. Das heißt, da habe ich mein Studium abgeschlossen und habe dann eine Doktorarbeit angefangen. Und da war ich dann eben ortsungebunden, da war ich nicht an der Uni. Und ich war damals, in Berlin bin ich schwanger geworden mit meinem ersten Kind, also im letzten Studiengang. Und habe einfach gemerkt, wenn ich jetzt ein Baby kriege, will ich raus aus der Stadt. Da will ich wieder ins Grüne und wieder in die Stille und in die Natur. Und ja, bin hierher wieder zurück. Das heißt, ja, erstmal war ich dann hier Mama und habe die Doktorarbeit ja, so parallel geschrieben. Ja, und dann ist das Leben so über mich hereingebrochen. habe ich angefangen zu arbeiten als Journalistin und habe nochmal zwei Kinder bekommen. Habe dann die Doktorarbeit irgendwann in ein Buch umgewandelt und als Buch rausgegeben.
Ah.
Und ja, die Uni-Laufbahn abgebrochen und mich mehr aufs Schreiben und das journalistische Arbeiten konzentriert. Und habe aber immer schon nebenher ganz viele so freie Projekte gemacht. Also ich habe als allererstes habe ich ein Kinderbuch geschrieben, zusammen mit meinem ersten Sohn. Das wurde auch als Theaterstück gespielt. Dann habe ich Gedichte geschrieben und Ausstellungen gemacht. Und ja, also mich so ein bisschen treiben lassen und ganz viele Dinge gemacht, auf die ich einfach Lust hatte. Und da habe ich auch gemerkt, da ist Konstanz einfach ein extrem guter Ort, weil es hier eine gute Kunst- und Kulturszene gibt, aber die ist schon auch überschaubar, die ist nicht so wahnsinnig riesig. Und dadurch gibt es halt auch viele Möglichkeiten, weil es einfach auch zum Beispiel leerstehende Gebäude gibt, wo man was machen kann und weil es Fördergelder gibt, die man nutzen kann. Und ich glaube, dass es in Berlin schwieriger gewesen wäre, so eine Bandbreite an Projekten zu realisieren, weil da einfach die Konkurrenz viel größer ist. Und hier konnte ich ganz viel machen und habe ganz viele tolle Komplizinnen und Komplizen gefunden. Und ja, also habe das sehr genossen hier, wo viele Leute schimpfen, es ist die Provinz und hier ist nichts los. Und ich finde, also erstens mal stimmt das gar nicht.
Ja.
Und zweitens mal, wenn es stimmen würde, gäbe es auch ganz viel Spielraum, selber was zu schaffen und was zu machen.
Mhm. Ist dir da immer Licht gefallen, wenn man hätte jetzt so ein Bild, oder ich sage jetzt mal, man hat vielfach ja von außen so ein Bild von jemandem, der so viel Projekt macht und sich auslebt und eben gerade auch so in der kreativen Szene immer wieder neue Projekte anschiebt. Ist das für dich Licht immer gewesen oder hast du da schon auch immer wieder müssen, so ein bisschen über deine eigenen Grenzen kommen, mutig sein? Weil ich finde, man hat manchmal ja so falsche Bilder, man kommt immer noch so Detail mit über, wo man sieht und denkt, wow, Veronika, und jetzt hat sie da ein Buch geschrieben und das dort gemacht. Und hinten dran sieht ja vielfach, eben, du hast selber gesagt, du bist Mami von drei Kindern, also nur schon allein da, die Aufgabe und parallel die Sachen noch machen. Ich nehme an, das war nicht lukulich immer.
Jein. Also, es ist locker gewesen, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht und weil es meine Herzensprojekte sind. Das heißt, ich glaube, ich hätte mir viel schwerer getan, die Sachen nicht zu machen. Und also das wäre so mehr gegen mich arbeiten gewesen, wenn ich jetzt also zum Beispiel nur in Anführungszeichen Hausfrau und Mutter.
Ja.
Das wäre mir sehr schwer gefallen.
Denke mir in die Natur.
Immer, genau, mir hat es immer voll gut getan, dass ich noch so eine zweite Spielwiese hatte mit der Kunst und der Kultur oder dem journalistischen Arbeiten, wo ich einfach dann auch mit Baby zum Beispiel arbeiten konnte. Also ich bin halt dann mit Baby ins Theater gegangen. Und ich glaube, wenn ich das nicht beruflich gemacht hätte, wäre ich nicht gegangen. Dann wäre es mir zu aufwendig gewesen. Und so war es halt ein Job und dann musste ich gehen und dann bin ich halt mit Baby gegangen. So. Und mir hat es total gut getan, dass ich da auch einfach andere Dinge im Kopf hatte. Als, ja, ich finde, diese Kleinkindphasen sind schon auch sehr fordernd, weil sie ja sehr... Die Tage sind sehr lang und es sind sehr viele Aufgaben. Und mir hat es einfach total gut getan, da ein bisschen Kulturinput und intellektuellen Input so reinzubringen. Das hat mir die Zeit sehr versüßt oder sehr geholfen. Und dann war es aber natürlich hart. Also wenn ich dann im Theater war mit Baby, musste ich ja den Text noch schreiben. Das heißt, ich habe halt dann geschrieben, wenn das die Kinder geschlafen haben. Mhm. Also ich habe viel nachts gearbeitet. Ja, und das war natürlich nicht immer einfach, aber es hat mich schon auch getragen. Es war beides.
Ja, mega schön. Also ich finde es so rausstechend, wie du eben sagst, so, es wäre eigentlich gegen dich und dein Naturell gewesen, wenn du das nicht gemacht hast. Mhm. Und trotzdem überhört man es ja gerne mal, wenn es im Kopf auf den ersten Moment keinen Sinn ergibt. Ja. Also Sinn ist so eine grosse Frage, aber man hat dann schnell mal so das Thema, dass dann der Kopf sagt, ja, aber jetzt bist doch Mutter, jetzt musst du dich entscheiden. Also es kommt auch immer so das Entweder-Oder. Bei gewissen Sachen habe ich das Gefühl, wo dann im Kopf irgendwie so aufleuchtet. Wie hast du gespürt, dass das etwas ist? Hast du schon immer so ein bisschen die Verbindung zu der Intuition mitgetragen? Vielleicht auch, eben, wie du jetzt auch erzählt hast, vorher, wie deine Kindheit war, immer sehr geerdet, immer sehr in der Natur, als Kreative. Mhm. Das ist schon auch recht geschult worden vielleicht in deiner Kindheit? Oder wo hast du das Gefühl, kommt der Ursprung von dem her?
Also ich glaube, eine große Motivation von mir ist Wut und Trotz. Also wenn jemand zu mir sagt, du kannst was nicht, dann mache ich's. So. Ja. Und wenn halt, also am Anfang, wenn du frisch Mama bist, dann sagen ja ganz viele Leute so, oh, jetzt bist du erstmal zu Hause. Und da dachte ich mir jetzt so, nee, gar nicht, ich bin überhaupt nicht erstmal zu Hause, ich mache es hier weiter. Und da war eine ganz, ganz große Portion Trotz dabei und so, nee, ich will das anders haben und ich will es anders machen. Und das ist natürlich auch manchmal anstrengend, aber es ist auch schön, weil es oft manchmal befreiend ist. So, wenn man einfach merkt, die Dinge, die man sich selber erzählt oder die Leute erzählen oder die Gesellschaft erzählt, die stimmen halt nicht immer. Die kann man auch irgendwie auflösen und anders machen. Und ja, das war immer so eine Herausforderung für mich, ich glaube schon als Kind auch. Also ich war, glaube ich, auch sehr eine sehr unbeliebte Schülerin, so, weil ich halt alles in Frage gestellt habe und alle Regeln in Frage gestellt habe und immer gefragt habe, warum und warum und warum und muss das wirklich so sein und geht es nicht anders? Und das ist was, was mir geblieben ist. Und ja, also ich versuche wirklich die Dinge grundsätzlich zu hinterfragen. Wie muss Familie sein? Wie muss Arbeiten sein? Wie muss die Lebensgestaltung sein? Was ist ein gutes Leben? Und nicht einfach irgendwelche ausgetretenen Pfade hinterher zu laufen und ja, sich dann zu wundern, warum es jetzt irgendwie nicht so gut ist. Das ist einfach nicht mein Stil.
Ja, sehr inspirierend in dem Sinn auch, wie du jetzt so schön gesagt hast, Wut umwandeln in eine Energie, die einem auch trägt und nach vorne bringen. Weil Wut wird ja auch oft assoziiert, gerade bei uns Frauen, habe ich das Gefühl, oder bei Männern ist es vielleicht noch ein bisschen ein anderes Bild von Wut, das man hat. Und meistens ist es bei Frauen dann so ja, sehr negativ behaftet und wütig sein ist eher negativ, tut nicht gut. Dabei, es gibt ja auch wie so ein Umkehr, also der andere Teil von Wut, wo eben sehr, sehr pushend kann sein und einem auch die Energie geht, um etwas Neues vielleicht entwickeln oder Kreativität auch leben in dem Sinn.
Ja, also ich finde, Wut ist also ein Wahnsinnsantrieb, weil du ja mit Wut wirklich, also kannst ja wirklich Dinge zerstören und kaputt machen und einreißen. Also wenn man so richtig in Rage ist, dann hat man ja auch wahnsinnig viel Kraft. Von daher ist es eine Emotion, die ich eigentlich sehr zu schätzen gelernt habe, auch wenn sie sich nicht gut anfühlt. Also man fühlt sich ja danach auch immer schlecht oder schämt sich oder ist traurig. Oft steckt ja auch eine Trauer erstmal dahinter, die durch die Wut aufgedeckt wird. Und ja, also gesellschaftlich sind natürlich wütende Frauen das, was man als allerletztes haben will. Und von daher glaube ich sehr an die Wut der Frauen und die Kraft der Frauen. Aber eben, ich finde es immer wichtig, auch eine konstruktive Richtung einzuschlagen.
Wie kanalisiert man es denn schlussendlich auch, oder? Stück weit.
Ja, und wie. Also ich finde, es gibt sehr viel Zerstörung auf dieser Welt und da möchte ich nicht mitmachen. Ja. Also ich möchte mit meiner Wut Dinge hervorbringen und Dinge kreieren und da brauche ich manchmal diesen Druck auch und diese Power. Aber ich möchte nichts kaputt machen, also nichts Dunkles in die Welt bringen. So, die Art von Wut, die gefällt mir nicht, die möchte ich ja, möchte ich auch nicht leben, sondern ich möchte wirklich neue Sachen erschaffen. Und natürlich muss man dann manchmal Dinge kaputt machen, um Neues aufzubauen. Mhm. Also ich bin zum Beispiel schwer dafür, das Patriarchat kaputt zu machen so, und zu zerschlagen. Da braucht es auch sehr viel Wut dazu. Mhm. Und ja, aber es ist für was Gutes. Also das Endziel muss einfach was Schönes und was Gutes sein und was uns allen Menschen dient und Frieden bringt und nicht noch mehr Gier und Neid und ja, das, was wir alles gerade in der Welt so hochkochen sehen. Mhm. Ja.
Ist ja auch wieder so die Polarität in dem Sinn drin. Und trotzdem, du hast jetzt gerade so einen schönen Schlusssatz dazu gesagt, dass es allen Menschen dient und dem Frieden im Endeffekt. Und das ist auch da, wo manchmal ein bisschen schwieriger ist zwischen dem Zerstörerischen und Dunklen und dem, was das neue Leben wieder hervorbringt. Also finde ich aus meiner Sichtweise, weil dann doch Männer oder die männliche Energie ja in dem Neuen, wo man wollen, nicht soll irgendwo aussen vor sein, im Gegenteil, sondern dass es wird eine Gemeinschaft geben, bestmöglichst, wo immer wieder ein Tanz mit dem Ausgleich ist. Das ist ja auch immer so das Gehen und das Nähen und ein Spiel. Wie siehst du das? Oder wie würdest du, wenn du jetzt dürftest, in den buntesten Farben malen, wie es soll aussehen, was hättest du für eine Vision von dem ihrer Zukunft?
Ja, das ist eine gute Frage. Also dadurch, dass ich 3 Söhne habe, bin ich mit der Frage quasi täglich konfrontiert, wie wir auch mit Männern und mit Männlichkeit umgehen möchten. Und ich finde es gerade wirklich schwierig, weil wir einfach in der Welt ganz viele schlechte Vorbilder haben für Männer und für Jungs. Und die sind sehr laut so, und die sind sehr mächtig, sehr stark, sehr präsent. Und die Männer, die anders handeln, die sieht man dagegen fast gar nicht. Also die muss man wirklich suchen und die muss man aufspüren. Und ja, das sind einfach leisere Menschen, die sich dagegen behaupten müssen. Und wir sind gerade sehr abgelenkt von diesem sehr lauten und sehr aufdringlichen. Mhm. Und auch in den Medien, finde ich, wird das alles sehr hoch gepusht. So. Und es gibt aber das andere auch. Das ist ja das Schöne. Und ich finde, man muss sich einfach, die Aufgabe von uns ist, glaube ich, dass wir einfach so viel Energie wie möglich in diese anderen Felder geben. Mhm. Und das kann man mit ganz einfachen Handlungen. Also das kann ich, wenn ich einkaufen gehe, kann ich mich entscheiden, wo gebe ich mein Geld hin? Das ist auch eine Form von Energie. So gebe ich das in einen kleinen Bauernhof, der irgendwie fair anbaut und ja, leise ist und nicht die große Reklame hat und nicht schreierisch die Regale füllt, oder kaufe ich halt irgendwelche Produkte, die das andere Prinzip bedienen. Also da treffen wir alle jeden Tag Entscheidungen und unterstützen alle jeden Tag. Das eine oder das andere. Mhm. Und ich finde, da kann man sehr bewusst die Hebel umlenken. So.
Ja.
Und ja, man darf sich damit aber auch nicht überfordern. Also ich finde, man darf auch mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwo einkaufen, weil es halt gerade schnell gehen muss und weil man gerade irgendwie im Stress ist. Und dann kauft man halt mal was nicht moralisch jetzt vollkommen super ist. Mhm. Aber wenn so die grundsätzliche Ausrichtung einfach ist, ich möchte das so gut wie möglich machen, so gut wie es in meinen Möglichkeiten gerade ist, mit Zeit und mit Geld und allem, finde ich einfach so einen bewussten Umgang, den dürfen wir alle wieder lernen.
Bewusst handeln im Prinzip eben in den kleinsten Situationen. Es ist ja dann manchmal auch so groß denkt, wie man etwas verändert, und ich denke, schlussendlich wertvoller, nachhaltiger und wichtiger ist es eben so im Alltag, oder? Auch die Ausrichtungen zu leben.
Ja, und das sind ja auch manchmal wirklich kleine Handlungen, die man vollführt. Also auch der Umgang mit unseren Kindern. So, vielleicht nehme ich da mal ein bisschen Stress raus oder gucke einfach, was für Werte will ich denen denn eigentlich mitgeben und wie kann ich die gut leben. Oder ja, einfach mal jemanden auf der Straße anlächeln oder ein Kompliment machen. Also das sind ja wirklich so ganz, ganz minimale Dinge, die nichts kosten und keinen großen Aufwand haben, aber halt einfach ja, für den Menschen dann die Welt an dem Tag einfach versüßen. Also ich finde, wenn ich manchmal so von fremden Leuten ein Kompliment kriege, das trägt mich so durch,
ja,
durch die Woche eigentlich so. Wenn einmal jemand sagt, du hast eine tolle Jacke oder was weiß ich so. Und wenn man das einfach selber so ein bisschen etabliert, glaube ich, kann man da schon was ändern.
Ja, absolut.
Weil man fühlt sich natürlich immer so machtlos, wenn man die ganzen Nachrichten guckt und so, dann denkt man sich so, was kann ich denn, ich kleine Maus, was kann ich da verändern? So. Aber ja, ich glaube, da haben wir alle viel Potenzial.
Sich auch nicht entmutigen lassen oder auch von dem ein Stück weit, sondern im Gegenteil, da nutzen und vielleicht eben überlegen, wo habe ich Handlungsspielraum, wo kann ich wirken, da verändern in meinem kleinen, in Anführungszeichen, Feld. Aber es potenziert sich ja dann auch schlussendlich wieder. Was hast du von deinen drei Jungs dürfen lernen? Das ist also etwas, also ich nehme auch nicht nur etwas, aber ich finde, so, das vergisst man ja auch oft, was da für Potenzial drin steckt. Und ich glaube, gerade auch Kinder von der neuen Zeit, sagen wir es jetzt mal so, die Kinder, die jetzt gekommen sind oder noch kommen, da ist auch ganz etwas anderes noch dahinter. Und ich glaube, die sind auch ein bisschen dafür da, um uns da zu öffnen.
Ja, also mein ältester Sohn ist auf jeden Fall also einer meiner größten Lehrer, so, den ich habe, schon von klein auf. Und ich merke, also ich glaube, dass das so die Generation ist, die mit ganz viel Nähe und Achtsamkeit aufgewachsen ist. Mhm. Also ich habe meine Kinder nie alleine ins Bett gelegt zum Beispiel. Oder ich habe die immer viel am Körper getragen. Wenn die geweint haben, habe ich sie getragen. Und ich glaube, das sind wir schon so die erste Generation, die das macht. Also ich habe als Kind noch im eigenen Bett geschlafen, also als Baby schon. Und ich wurde auch nach der Geburt in einen anderen Raum gebracht. Also da gab es kein Bonding. Von daher glaube ich, ist da jetzt auf jeden Fall so ein Wechsel da. Und das macht natürlich mit den Kindern was. Also die haben ein ganz anderes Urvertrauen, ein ganz anderes Selbstvertrauen, ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und ich merke zum Beispiel, meine Kinder funktionieren in der Schule überhaupt nicht so, wie ich funktioniert habe. Also da ist nicht mehr mit einem Lehrer sagt was und dann macht man das. Da war ja ich schon mit meiner Fragerei, war ich da schon nervig. Aber ich merke so, meine Kinder, also die sind da überhaupt nicht mehr erschüttert. So, die... Also Autorität funktioniert einfach nicht mehr in der Form. So, die haben keine Angst mehr oder keine Sorge mehr. Und dadurch stellen die Systeme ganz anders in Frage. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung für das System. Ich merke, so die Schulsysteme bröckeln gerade einfach sehr, weil die Kinder das nicht mehr mitmachen.
Ja.
Und es gibt keine guten Alternativen gerade. Und da habe ich jetzt auch so gemerkt, als Mama das zu begleiten, also ich habe am Anfang natürlich auch angefangen und gesagt, so, du musst in die Schule gehen, weil das macht man halt, Punkt. Und weil ich das dir sage und habe dann so gemerkt, so, nee, das ist ja, also solche Sätze möchte ich ja gar nicht von mir geben und ich möchte ja Dinge meinem Kind weitergeben, hinter denen ich total stehe und die ich erklären kann und habe da gemerkt, da bin ich voll an meine Grenzen gekommen und das war schon ein wilder Prozess jetzt so die letzten Jahre. Und einfach immer zu gucken, sich hinter das Kind zu stellen und zu sagen, dass mein Kind hat das und das Bedürfnis und das braucht es jetzt. Und auch wenn es gerade null ins System passt, bleibe ich trotzdem bei meinem Kind und stehe hinter dem und fördere das. Das musste ich lernen.
Ja, und wahrscheinlich kommen da auch wieder ganz viele Glaubenssätze oder bei dir rauf. Und dann auch merkst oder so, okay, wo kommt jetzt da her? Und eben, wieso ist der Reflex jetzt, zum sagen, machen wir jetzt so? Selber dann auch die Entwicklung mitgehen, oder? Mit dem ganzen Prozess.
Ja, und auch das Vertrauen zu haben. Also einfach Vertrauen, dass unsere Kinder, die wachsen in einer ganz anderen Zeit auf. Also ich bin ohne Handy und ohne Medien groß geworden. So, also ich war halt die ganze Zeit draußen in der Natur und als ich 14 war, habe ich mein erstes Handy bekommen, da konnte man halt so SMS drauf tippen, wo du jeden Buchstaben so einzeln eintippen musstest. Und also das war wirklich eine Kurznachricht, die du da schreiben konntest. Das heißt, also wir sind ja in einer ganz, ganz anderen Welt groß geworden und unsere Kinder wachsen jetzt mit dieser Digitalisierung auf Und ich glaube, dadurch stimmen einfach ganz viele Paradigmen nicht mehr, die für uns noch gestimmt haben. Mhm. Also für mich war es wichtig, einen Schulabschluss zu haben. So. Ja. Das war wichtig, um zu studieren, um einen Weg zu machen. Natürlich gab es auch damals schon Leute, die es anders gemacht haben. Aber heute ist es einfach so, dass ich mir denke, so, heute gibt es so viele Möglichkeiten, dich zu informieren und dich zu bilden. Also du musst nicht mal mehr das Haus verlassen, um eine gute Bildung zu bekommen, weil du einfach online wahnsinnig viel Angebote hast. Und ja, da gelten ganz viele Gesetze, die für uns wahr waren, gelten für unsere Kinder, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Und da das Vertrauen zu haben und zu sagen, okay, ich vertraue jetzt einem 11-Jährigen oder einem 12-Jährigen oder einem 14-Jährigen, dass der seinen Weg gut geht und dass der besser weiß als ich, wie er sich in dieser Welt zu bewegen hat, das hat mich sehr herausgefordert, weil ich da immer sehr von mir auf ihn geschlossen habe und dann irgendwann gemerkt habe, das funktioniert gar nicht mehr.
Das, Diskrepanz ist mittlerweile viel zu groß. Ja,
die leben in einer anderen Welt. Also, die nehmen auch diese digitalisierte Welt ganz anders wahr, als ich sie, oder nutzen die anders, als ich sie nutze. So. Und ich glaube, da können wir einfach, das ist wie eine andere Sprache, die die sprechen, und die beherrschen wir halt nicht. So. Oder nicht gut.
Wir haben vorher im Vorgespräch kurz den Weg gemacht, oder ich hatte dich gefragt, wie es denn dazu gekommen ist, dass du den die Bücher geschrieben hast oder dass du dann eigentlich den Weg zur Autorin gegangen bist. Eben, du hast dann gesagt, Journalistin, bist lang tätig gewesen oder bist auch immer noch tätig. Und dann das Kinderbuch mit deinem Sohn zusammen, auch mega schön, so etwas dann miteinander zu machen. Wie hat sich das jetzt mal ergeben?
Ja, das war eigentlich am Anfang so, eine, so ein Hobby von mir. Also ich habe einfach die Geschichten aufgeschrieben und nee, stimmt nicht. Ich habe einen Autor interviewt, Uwe Timm habe ich interviewt. Mhm. Der hat die Erfindung der Currywurst geschrieben und Rennschwein Rudi Rösl. Mhm. Von daher kennt man ihn. Und ich finde ihn als Autor wahnsinnig toll. Also er hat unfassbar gute Bücher für Erwachsene geschrieben, ganz tolle Romane. Und der hat hier eine Lesung gemacht und ich habe ihn als Journalistin interviewt. Und dann habe ich gesehen, eben er hat Rennschwein Rudi Rösl geschrieben, das wusste ich nicht, dass das auch von ihm ist. Und dann hat er noch 2, 3 andere Kinderbücher gehabt. Und dann habe ich ihn eben gefragt, weil ich gerade Rudi Rakete geschrieben habe, also auch der Rudi bei mir so präsent war gerade. Genau, und dann habe ich ihn gefragt, warum Rudi Rösl noch in seinem Repertoire ist, weil das so ungewöhnlich war für mich. Und er meinte, er hat 3 Kinder und hat jedem Kind ein Buch geschrieben. Mm. Und das fand ich so schön, weil ich mir dachte, so ja, also ich habe ja auch eben gerade in der Phase die Geschichten für meinen ersten Sohn aufgeschrieben. Und dann dachte ich mir, ja, also das ist ja wirklich ein großes Geschenk, das man seinen Kindern mitgeben kann und auch so die eigene Kindheit ein bisschen konservieren oder ja, die Geschichten, die man sich erzählt, aufbewahren und auch die Dinge, die die Kinder sagen oder so, das fließt alles so in Rudi Rakete bei mir mit ein. Mhm. Und ja, dann dachte ich mir, ich schreibe auch auf jeden Fall für jedes meiner Kinder schreibe ich ein Buch. Und ja, der Rudi stand auf jeden Fall unter einem guten Stern. Also ich habe den dann an Verlage geschickt. Das ist als Autorin, ja, gehört das ja dazu. Mhm. Und leider gehören auch die Absagen dazu. Also ich habe den sicher an 250 Verlage und Agenturen geschickt. Und also bis heute ist der nicht verlegt. So. Das ist noch so ein Projekt, das quasi immer noch in meiner Schublade liegt. Und auch da kam bei mir wieder der Trotz raus. Und ich habe mir gedacht, okay, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt ein fertiges Buch hier habe und nichts damit passiert. Mhm. Und dann habe ich mir halt gedacht, dann gründe ich halt selber einen Verlag. Also es kann ja nicht so schwer sein. Und, einen Eigenverlag zu gründen ist tatsächlich nicht schwer. Also das, da braucht es nicht viel Papierkram oder so. Und dann habe ich halt einen Eigenverlag gegründet und meine ersten Bücher sind alle in meinem Eigenverlag erschienen.
Wie cool.
Ja, es ist cool, aber ja, also manchmal frage ich mich auch, ich bin da schon auch mit so einer ganz großen Naivität dran gegangen. So, ich mache jetzt einen Verlag. Und ja, dann halt zu sehen, was alles dranhängt. Also der ganze Vertrieb, das ganze, ja, organisatorische. Also es ist dann einfach ein kleines Unternehmen, das man führt. Ja, Das habe ich, also hatte ich nicht auf dem Schirm, als ich das angefangen habe. Und ja, aber man wächst halt dann da rein.
Und der Verlag hast du mittlerweile immer noch?
Den habe ich immer noch. Und immer wenn ich Texte habe, die jetzt kein großer Verlag nimmt, dann kann ich die halt schnell drucken und bei mir raushauen. Das ist ganz praktisch.
Es sind ja immer so die zwei Aspekte, wie du jetzt gesagt hast. Oder einerseits cool und unabhängig und frei und du kannst agieren, du bist schnell. Die andere Seite ist natürlich, alles läuft dort zusammen. Man muss auch selber tragen, man muss auch selber machen. Das ist ja auch so ein bisschen das Unternehmertum an sich. Man hat immer so das Gefühl, oh ja, Unternehmer sein, lässig. Und dann sind es eben auch wieder die zwei Anteile, die da drin spielen. Und trotzdem braucht es ja irgendwie, wenn man will, vorwärts kommen, sage ich jetzt mal, manchmal eben den Schritt von Mut und eine Lösung finden. Mhm. Und du hast jetzt gesagt Naivität. Und ich finde, Naivität ist ja auch etwas, wo vielleicht auf den ersten Moment so ein bisschen, oh ja, naiv, negativ behaftet. Aber Naivität bringt ja auch vielfach so ein bisschen Narrenfreiheit mit, sage ich jetzt einmal. Oder einfach auch so
eine Leichtigkeit.
Ja, richtig, genau, so, genau.
Ja. Ja, ja.
Und da fehlt uns ja in der heutigen Zeit manchmal auch. Also so ein bisschen einfach mal denken, ja gut, es wird kein Verlag im Moment, aber es wäre schade, ich stehe hinter dem Buch, ich würde eigentlich, dass es gesehen und gehört und gelesen wird. Und dann halt sagen, ja gut, wieso nicht, dann machen wir einen eigenen Verlag. Und eben manchmal auch zuerst weniger nachdenken. Klar, im Nachgang hast du dann die Arbeit trotzdem gehabt, hast müssen mit dem ganzen Konstrukt Verlag natürlich auch dann sein. Aber manchmal ja auch besser, wie wenn man alles 500 Mal zerdenkt.
Ja, also auf jeden Fall, ich bin keine Person, die zerdenkt. Mm. Ich habe gemerkt, also oft erzählen ja Frauen so, dass sie ganz, also viele Frauen erzählen das mehr, es wird immer so als Klischee erzählt. Frauen denken so viel drüber nach und Männer machen einfach so. Und da habe ich gemerkt, ich bin auf jeden Fall auch in der Fraktion, ich mache das einfach und manchmal sage ich auch Sachen zu und denke mir danach so, fuck, was habe ich da jetzt gerade zugesagt und überleg dann erst, wie ich es realisiere. Mhm. Also so bin ich auch in die Selbstständigkeit überhaupt gekommen, sodass ich, also ich habe beim Theater gearbeitet, beim Stadttheater und habe dann einen Aushilfsjob gemacht. Das war eben in der Promotionsphase, habe ich halt immer geguckt, wo ich gerade Geld verdienen kann, damit ich dann wieder weiterschreiben kann und habe immer so Kurzzeitjobs gemacht und habe im Theater gearbeitet. Und da kam eine Anfrage rein von den Bodensee-Schifffahrtbetrieben. Mhm. Die haben im Theater angefragt, ob jemand vom Bühnenbild oder von der Requisite ihre Schiffe weihnachtlich dekorieren kann. Und mein Vertrag da lief halt bis Mitte November oder so oder Anfang November. Und ich wusste, danach habe ich keinen Job mehr. Dann habe ich halt gesagt, ich mache das jetzt einfach. Und mein Chef hat dann auch gesagt, so ja, komm, da gehen wir hin und wir schauen uns das an. Und dann sind wir in der Mittagspause, sind wir hin und davor, es war natürlich toll, am Theater bin ich in Fundus und habe mir so ein schickes Kostüm angezogen, so ein Zweiteiler und so eine schicke Aktentasche mitgenommen. Und er hat sich so einen Blaumann angezogen und hat so ein Lasermessgerät mitgenommen und hat dann gesagt, ich bin jetzt dein Assistent. Und dann sind wir da hin und haben halt diese Schiffe vermessen. Und also ich hatte nicht mal ein Gewerbe angemeldet, gar nichts. So, es war einfach... Es war eigentlich ein Spaß. So, wir haben gesagt, komm, wir schauen uns das mal an. Und dann hat er die ganze Zeit diese Schiffe vermessen und so aufgeschrieben und mir immer irgendwelche Zahlen durchgegeben. Und ich habe halt immer so, Und dann habe ich mich abends hingesetzt und habe denen ein Angebot geschrieben. Und ich glaube, ich habe, also das war eine Summe, die ich im Jahr nicht verdient habe, so in der Zeit. Habe ich da als Angebot rausgeschrieben. Und es war alles so ein bisschen so Theater spielen und Spaß machen und so. Mhm. Und dann kam drei Tage später kam der Anruf, ja, das Angebot ist zu hoch. Es geht natürlich nicht, aber sie finden die Ideen voll toll und so. Und ob man das irgendwie abspecken kann und für ein Drittel machen kann. Und das war ja für mich immer noch so. Ja. Also ich habe einfach in einer Woche so viel Geld verdient wie sonst in 2 Monaten oder 3 Monaten. Und dann war es halt so, ja, fuck, jetzt hast du diesen Auftrag. So, dann musste ich halt mein Gewerbe anmelden und musste das machen und ja, musste Mitarbeiter suchen, weil ich konnte das nicht alleine machen. Hab dann in meinem Freundeskreis irgendwie so rumgefragt, wer hat Zeit, wer kann mir da helfen? Und ja, hab's dann auch geschafft, diesen Auftrag eben zu wuppen. Und das war alles so nicht geplant und das war auch kein mutiger Schritt. Das war einfach so ein bisschen aus Spaß und Freude und auch so ein bisschen, ja, wie so ein Spiel oder ja, war einfach ganz viel Witz und Freude so dabei. Und das ist so das, wo ich gemerkt habe, das will ich in meinem Unternehmen haben. Also ich will so eine Neugier und so ein, ja, so ein bisschen so, so die Welt so herausfordern, so, was können wir machen, so, und ja, es geht sicher nicht, okay, dann machen wir es irgendwie, dann verkleiden wir uns und machen es oder so. Da habe ich gemerkt, so, so war mein Einstieg in die Selbstständigkeit und das ist so der Spirit, den ich eigentlich haben will.
Hast du da können bewahren, ein Stück weit?
Wie?
Hast du da können bewahren, weißt du, dass die Leichtigkeit und das Spielerische mit ins Unternehmen immer wieder mit drinnen nimmst?
Ja, schon. Ja, also ich versuche das schon immer wieder und wenn ich irgendwo Jobs sehe, die mich irgendwie anspringen oder Aufträge oder Personen, wo ich mir denke, so, die sind cool, dann folge ich dem Impuls einfach, auch wenn der überhaupt nicht rational ist oder gar nicht logisch ist oder so. Wenn einfach irgendwas in mir sagt, so, hey, das, da will ich jetzt hin oder das will ich mir anschauen, dann versuche ich das halt irgendwie möglich zu machen. Und wenn es irgendwie mit Schleichwegen ist und durch die Hintertür und ja, das Spannende ist irgendwie, dass ich, also ich höre ganz viel so Podcasts und lese Biografien von Leuten, die erfolgreich sind. Und ich glaube, das liegt bei allen so ein bisschen mit auf dem Weg, dass da so eine spielerische Leichtigkeit und so ein bisschen auch so ein, es geht nicht, okay, komm, wir gucken, wie es geht. Und also irgendwo habe ich auch von Leuten gehört, die eben ihre Skripte nicht per Post schicken, sondern sich als Pizzaboten verkleiden und dann dem Chef in die Konferenz die Pizza liefern. Und also so, man muss irgendwie so ein bisschen verrückt sein und mutig und ja, was kann passieren? Also eigentlich nichts. Aber wenn man halt nur zu Hause sitzt und wartet, dass das, was auf einen zukommt, das kann auch passieren und es passiert auch manchmal, aber die Chancen sind höher, wenn man in die Welt rausgeht.
Wie ist es denn gekommen, wo du denn dein erstes Buch, du hast vorher gesagt, auch da ist natürlich nicht von heute auf morgen gegangen, du hast dein erstes Buch den Verlagen auch ganz vielen geschickt. Wie ist es zu dem ersten Buch denn gekommen? Also das erste Buch, das war das Liebe, oder?
Also das erste Buch war der Rudi Rakete, genau. Den habe ich ja selber verlegt. Dann habe ich, ich muss mal überlegen, dann habe ich nochmal zwei Kinderbücher gemacht. Gedanken auf der Achterbahn habe ich gemacht. Das ist ein Buch, wie man mit Kindern philosophiert. Weil ich gemerkt habe, ich habe eben Philosophie studiert und habe gemerkt, ich philosophiere einfach am liebsten mit Kindern und mache da auch Workshops an Schulen und in Institutionen und habe da die Sätze von den Kindern mitgeschrieben und eine Freundin von mir, die Künstlerin ist, hat Comics draus gezeichnet und dann habe ich noch so Handtexte dazu geschrieben, wie man gut mit Kindern eben philosophische Gespräche führt über auch schwere Themen, über den Tod oder Geld oder Dinge, die man halt nicht so ja, in drei Sätzen erklären kann. Das habe ich gemacht. Dann habe ich Krawall im Stall, ist auch ein Kinderbuch. Das ist dann für den Arthur, meinen zweiten Sohn. Der hat ja auch ein Buch gut gehabt. Ja. Da habe ich das gemacht.
Da ist auch als Theater denn aufgeführt worden, habe ich gesehen. Oder genau, als Musikstück?
Als Musiktheater. Ja, und Rudi Rakete ist auch als Theater aufgeführt worden. Genau, und dann habe ich Kurzgeschichten geschrieben und zwei Gedichtbände und genau, dann kam die Liebe, weil ich ja die Doktorarbeit geschrieben habe über die Liebe oder ich habe versucht, den Liebesbegriff gut zu definieren und habe nichts gefunden. Und es hat mich einfach so auf der theoretischen Ebene total rausgefordert, als Philosophin eine gute Definition zu finden und natürlich als Mensch auch einfach, weil Liebe ein großes Thema in meinem Leben und wahrscheinlich in unser aller Leben ist. So. Das hat mich einfach sehr interessiert und ich habe sehr lange dazu geforscht und geschrieben. Und dann beim dritten Kind habe ich also beschlossen, dass ich die Doktorarbeit nicht weitermachen werde und habe dann das Manuskript, weil ich ja schon viel fertig hatte, das habe ich dann an Verlage geschickt und dachte mir, das möchte ich jetzt nicht im Eigenverlag machen, weil ich gemerkt habe, dieser Vertrieb und alles, das ist einfach nicht das, was mir Spaß macht und auch nichts, was ich kann. Also ich bin da auch leider so ein bisschen unzuverlässig. Also das steht auf meiner Website. der Versand dauert 1 bis 3 Tage und dann merke ich so, oh, eine Woche später steht die Post immer noch bei mir und so. da habe ich einfach gemerkt, das ist nicht mein Talent. Mhm. Und dann dachte ich mir, ich brauche einfach einen Verlag, der das für mich übernimmt und dass ich nur für den Inhalt und für den Text verantwortlich bin. Mhm. Ja, und dann habe ich auch Liebe wieder an viele Verlage geschickt, nicht so viele wie Rudi Rakete, aber schon etliche. Und habe 3 Jahre später habe ich dann die Antwort bekommen von einem Verlag.
Und da bist du auch dran geblieben oder da hat einfach die Zeit gebraucht und dann ist die Rückmeldung gekommen von dem Verlag, was dann geworden ist?
Ja.
Also auch manchmal den Schnuff hat, um etwas mal auszusenden und dann auch mal Ruhe lassen, oder? Also eben manchmal geht es halt einfach nicht gerade von heute auf
gerade. Also ich habe auch nicht mehr groß dran geglaubt und auch nicht mehr viel dran gedacht. Ich nutze gern so die Metapher, dass ich sage, ich schicke ab und zu Brieftauben raus. Also wenn ich so Manuskripte habe oder neue Ideen, mache ich das jetzt manchmal abends so, dass ich mich einfach hinsetze und mir Listen raussuche von 50 oder 100 Verlagen und dann schicke ich halt die Mail einfach 2 Stunden lang, ballere ich die Mails raus. So. Das ist ja immer das Gleiche, kann man ja Copy-Paste quasi rausschicken und denke mir so, okay, ich schicke jetzt hier 100 Brieftauben raus und irgendeine wird zurückkommen oder auch nicht, man weiß es nicht. Mhm. Manche sind halt 3 Jahre unterwegs und manche nehmen vielleicht irgendwelche Irrwege oder ja, aber das mache ich immer mal wieder und das sind natürlich so Momente, das sieht keiner. Also diese Arbeit sieht keiner. Und die finde ich auch, die muss man wirklich mit so einem ganz großen Bewusstsein machen, weil wenn man das Gefühl hat, man schickt jetzt 100 Bewerbungen raus und es passiert halt erstmal gar nichts, das kann einen auch ganz schön mürbe machen und an sich selbst zweifeln lassen. Und das war die ersten Male, war das für mich ganz schwer. Da hatte ich dann immer wie so Liebeskummer, wenn dann die Absagen kamen. Ja. Dann war ich wirklich so ganz erschüttert in meinem Selbstwert und so, keiner will meinen Text und keiner will mein Buch und keiner will mich und überhaupt. Also das war wirklich, ja, wie ganz schwerer Liebeskummer. Und je öfter man das macht, desto sportlicher wird man halt. Also mittlerweile schicke ich die wirklich emotionslos raus und wenn die Absagen kommen, hake ich halt ab, okay, der war es nicht, der war es nicht, der war es nicht und denke mir, irgendwo sind noch welche offen. Mhm. Und wenn nicht, schicke ich es halt in einem halben Jahr nochmal raus oder so. Also da darf man, oder ich musste da lernen, die Emotionen voll davon zu trennen.
Schau, eine Art Training, oder? Also ich denke auch so, alles war mit dem, eben wenn man dann auch etwas so stark den Selbstwert knüpft oder auch, ja, ich kenne auch ganz, ganz fest das Gefühl, dass man dann an sich selber so zweifelt und das Gefühl hat, ich bin zu wenig gut, um das zu machen, ich mache es nicht genug gut, ich bin den falschen Weg gegangen und so weiter. Und dann irgendwie durch immer wieder wiederholen, irgendwie den Muskel von dem trainieren und dann auch ein Stück weit wieder loslassen und sagen, ja, es wird da zurückkommen, wo es soll und alles andere ist, wie es ist.
Ja.
Ein Stück weit, ja.
Ja. Also ich finde, das ist ein hartes Training.
Ja. Ja.
Aber also ich frage mich auch manchmal, wenn ich so zurückschaue, woher ich diese Hartnäckigkeit genommen habe, weil wirklich ganz oft kamen halt Rückschläge oder einfach negative Antworten oder keine Antworten. Und manchmal frage ich mich schon, wie ich da dabei geblieben bin mit eben 3 kleinen Kindern und dann immer, aber es war einfach so, also wie ich vorher gesagt habe, es wäre schwieriger gewesen, das nicht zu machen und schwieriger gewesen, aufzugeben oder aufzuhören. Ich glaube, dann hätte ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich mich irgendwie verloren oder so. Und und irgendwann passieren halt dann auch, also man kommt dann, man fliegt dann irgendwie immer höher. So. Dadurch, dass ich dann die Bücher im Eigenverlag hatte, dann guckt natürlich der Verlag, hat sie schon Bücher geschrieben? Hat sie schon. So, dann bist du nicht mehr die ganz neue Autorin. Und viele Leute verstehen auch nicht, dass das ein Eigenverlag ist. Also ich habe ganz oft, wenn ich so meine Bücher irgendwie dabei habe und einfach Leute, die sich jetzt nicht wahnsinnig gut mit dem Verlagswesen auskennen, die stehen halt einfach dann an meinem Tisch und sagen, boah, sie haben ja 10 Bücher. Und ich denke mir so, ja, okay, davon sind halt 8. Also im Eigenverlag, was jetzt nicht offiziell so, also es ist schon auch ein Buch natürlich und es ist ja auch da, aber für mich haben die Bücher im großen Verlag eine höhere Wertigkeit. So. Mm. Aber ganz viele Leute sehen das halt gar nicht. Die stehen dann einfach da und für die sind alle Bücher gleich viel wert, weil es ja alles die gleichen, die, gleiche Haptik hat und alles gleich ist. So. Mhm. Und da merke ich auch so die Probleme, die man sich selber macht und ja, auch diese Wertigkeit, die man sich und seiner Arbeit gegenüber bringt, die spielt von außen manchmal gar keine Rolle.
So war nämlich also, den ganzen anderen, wie du sie ja. denn hast, wo in dem Prozess ja. reingesteckt hat, in dem Sinn.
Ja.
Und dann hat er geklappt nach diesen 3 Jahren. Eine Liebe ist dann bei dem Verlag verleiht worden und dort mhm. ist dann auch quasi die Tür aufgemacht worden für das Female Working Buch. Willst du uns mhm. da mal noch mitnehmen? Wie ist das denn gekommen?
Ja, also da hatte ich dann zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich diesen Buchvertrag und dann kriegst du einen Vorschuss mhm. finanziell, mit dem du schreiben kannst. Der ist jetzt nicht, oder bei kleinen Verlagen ist ja nicht wahnsinnig hoch, aber es ist trotzdem so, für mich war es, ich kriege mal Geld, bevor ich ja. Arbeit abliefere. So.
Ja.
Es war mal was Neues. Und dann habe ich 3 Monate geschrieben. Und in der Zeit hat sich halt für mich wirklich ganz viel verändert, weil ich nicht mehr in der Taktung gearbeitet habe, wie zuvor als Journalistin. Mhm. Also davor habe ich wirklich mit dem Journalismus mein Geld verdient und journalistische Arbeit wird nicht so wahnsinnig gut bezahlt. Mhm. Das heißt, man muss sehr viel schreiben, um, ja, um einen passablen Monatslohn zu haben.
Mhm.
Und für mich hieß das, ich habe halt die Termine immer vormittags gemacht und nachts geschrieben, was einfach sau anstrengend war auf Dauer.
Mhm.
Und dann hatte ich diesen Buchvertrag mit Liebe und hatte einfach 3 Monate Zeit und hatte keine tägliche Deadline, keinen Druck mehr. Und es war eigentlich egal, ob ich jetzt am Montag schreibe oder am Mittwoch oder am Freitag. Und ich wusste einfach, in 3 Monaten muss dieses Manuskript fertig sein. Und ich hatte ja schon sehr viel geschrieben. Also ich musste es nur noch mal in einen anderen Ton bringen und nicht mehr so wissenschaftlich, einfach ein bisschen lockerer schreiben. Und dann, ich habe ja hier mein Atelier, in dem wir jetzt auch sitzen. Das ist fußläufig zum See rein, also hier kann man gut schwimmen gehen und es war Sommer und ich habe einfach beschlossen, so ich will dieses Liebebuch mit so viel Liebe schreiben, wie es geht und ich will einfach jeden Morgen erstmal schwimmen gehen und mir dann hier ein schönes Frühstück machen und dann anfangen zu schreiben und wenn es halt gut läuft, läuft es gut und wenn ich mal einen Tag habe, wo jetzt nicht viel passiert, dann gehe ich halt lieber spazieren oder treffe mich mit einer Freundin oder machen Mittagsschlaf oder was halt gerade irgendwie Thema ist. Und da habe ich gemerkt, dass ich viel effektiver geschrieben habe, also in Summe. So.
In dem eigenen Rhythmus hin genau. eigentlich, ja. Mhm.
Also, dass es nicht mehr so ein Kampf war und nicht mehr so ein, ich muss mich jetzt hinsetzen und in 2 Stunden müssen 3 Seiten fertig sein oder so. Das ist halt einfach oft anstrengend und man ist ja nicht immer kreativ und nicht immer leistungsfähig. Und gerade wir Frauen habe ich dann so zum ersten Mal gelernt, dass es auch mit dem Zyklus auch sehr zusammenhängt, wie gut man arbeiten kann und wie effektiv man sein kann. Und dass es halt manchmal einfach Tage gibt, an denen du denkst, ich will heute niemanden sehen und niemanden hören und auch vor allem gar nichts machen. Und dann, wenn du das dann machst und einfach einen Vormittag lang schläfst oder Ruhe gibst oder schwimmen gehst oder in die Sauna oder was auch immer, was halt gerade das Bedürfnis ist, dass man dann 2-3 Tage später richtig raushauen kann. Und in Summe ist man dann produktiver, als wenn man immer so gegen sich auch arbeitet.
Ja, absolut. Ja.
Und das durfte ich da so für mich erfahren. Und als dann das Liebebuch erschienen ist, bin ich nach Wien gefahren zur Buchpremiere. Der Verlag ist in Wien. Und habe da mit meinen Verlegern gesprochen und meine Verlegerin ist, oder beide sind Eltern von 2 kleinen Kindern. Und dann war schnell das Thema Arbeit. Wie arbeitet man mit Kindern? Kleinkinder sind ja permanent krank im Winter. Das heißt, du kannst eigentlich einen festen Job nur mit sehr viel Aufwand und Stress und
wie man schlechtes Gewissen.
Ja.
Ja,
du hast immer das Gefühl, im Job hast du nicht genug geleistet und zu Hause müsstest du eigentlich auch sein. Und also es ist so eine ganz große Challenge, finde ich, mit kleinen Kindern arbeiten. Und dann hat sie mich gefragt, könntest du nicht bitte da ein Buch drüber schreiben? Und dann habe ich Female Working geschrieben.
Und der Untertitel von Female Working, ich spick ganz schnell, finde ich absolut genial. Wie wir weibliche Qualitäten und Ressourcen nützen.
Ja.
Und ich finde den positiven Aspekt bei dem Untertitel so schön. Also was sind eigentlich weibliche Qualitäten und wie tun wir sie nicht ausschliessen, weil man vielfach so im normalen Arbeitsalltag ja macht. Man geht dann eher so ein bisschen in die männliche Energie rein, probiert dort mit immer gleich zu poweren und zu leisten, anstatt dass man genau das Gegenteil macht und auf die weiblichen Qualitäten den Wert auch wieder legt und dem auch die Türen öffnet. Wie bist du vorgegangen für das Buch?
Also ich habe das einfach ganz tief gespürt, dass ich anders arbeiten will als die Welt, wie sie läuft. Und der Journalismus ist sehr männlich geprägt. Ich war oft die einzige Frau auf Pressekonferenzen oder eine der wenigen.
Krass.
Ja, das ist eine Männerdomäne. Und als ich mich selbstständig gemacht habe als Journalistin, habe ich, also da hatte ich ja dann mein zweites Kind schon, als Baby eben. Und ich habe, also 6 Wochen nach der Geburt, habe ich wieder angefangen, so ein bisschen zu arbeiten und hatte eben mein Baby halt dann immer dabei. Und am Anfang kam mir das immer super unprofessionell vor. So, jetzt kommt irgendwie, da kommt die Mutti mit ihrem Baby. Und ich glaube, es wurde auch ein bisschen belächelt, aber vor allem habe ich mich so gefühlt, so dass ich jetzt nicht super professionell bin, obwohl ja meine Arbeit die gleiche war. So. Und meine Texte sind ja nicht schlechter, nur weil ich ein Baby im Tragetuch habe. So. Und am Anfang habe ich gemerkt, dass ich mich besser gefühlt habe, wenn ich so getan habe, als hätte ich keine Kinder. Also ich habe mir dann am Anfang auch eine Babysitterin genommen, die ist dann immer spazieren gegangen mit meinem Baby, während ich im Meeting war. Und habe einfach geschaut, dass diese zwei Welten sich nicht berühren. Also dass ich möglichst professionell, in Anführungszeichen, im Job erscheine und keiner sieht, die hat jetzt hier einen Schnuller in der Tasche oder sowas. Und dann war ich aber 5 Minuten später, zack, aus dem Meeting raus, wieder am Spielplatz oder habe noch gestillt oder so. Und habe aber sehr geguckt, dass sich das nicht überschneidet und dass quasi keiner sieht, dass ich Mama bin. Und habe das auch bei Terminabsprachen und so habe ich nie dazu gesagt, dass ich Kinder habe. Und dann, wenn ein Kind krank geworden ist, war es natürlich immer ultra der Stress, trotzdem den Termin einzuhalten und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, ich habe da keine Lust mehr drauf. Das ist irgendwie, also Mama sein ist so ein großer Teil in meinem Leben und ich bin auch wirklich gerne Mutter. Also ich finde, das ist eine der größten und schönsten Aufgaben. Und wieso radiere ich die ganze Zeit so weg und mache die so runter und spiele die so klein und verstecke die und vertusche die und tue so, als wäre ich jemand anderes. So. Und habe irgendwann gemerkt, so, das geht mir so auf den Keks und geht so gegen mich auch, dass ich gesagt habe, nee, ich will das anders machen. Und ja, dann da wieder der Trotz oder der Mut kam dann, dass ich gesagt habe, ich nehme jetzt halt meine Kinder mit zu Meetings und ich nehme, ich mache Online-Meetings, wo meine Kinder halt hinten rumlaufen oder wo die bei mir auf dem Schoß sitzen oder wo ich mal kurz aufstehe und sage, ich gehe jetzt mal schnell was zu essen machen oder sowas oder... Also ich spiele diese Heimlichkeit nicht mehr mit und versuche das Wort professionell anders zu labeln. Und habe dann gemerkt, dass die meisten Menschen, nicht alle, aber ich würde sagen 99%, richtig positiv darauf reagieren. Ja. Also ich hatte dann zum Beispiel, habe ich in der Zeit ein Buch herausgebracht, da mussten wir uns ganz oft treffen für irgendwelche Besprechungen und Meetings. Und ich habe dann immer gefragt, können wir auf den Spielplatz gehen? Dann können meine Kinder in den Sandkasten sitzen und können da spielen. Und wir können ja am Tisch sitzen und jeder bringt irgendwas mit, Kaffee oder Kuchen oder irgendwas. Und dann bespricht man halt da eine Stunde. Und dann haben meine männlichen Kollegen immer gesagt, das ist so schön, weil wir eine Stunde draußen sind und im Sonnenlicht und nicht in einem Konferenzraum sitzen. Und das war für alle, waren die Termine wirklich wertvoller, als wenn wir sie professionell durchgezogen hätten. Und dann habe ich gemerkt, das ist für mich ist es mega entspannend, weil ich auch nicht in einem Konferenzraum, wenn du da deine Kinder mitbringst, musst du ja schon irgendwie gucken, sind die leise und sind die beschäftigt. Und also das ist eine größere Challenge als auf einem Spielplatz, wo die halt einfach in ihrem Element sind und wir können nebenher was machen. Und ich habe zum Glück auch ganz viele Frauen in meinem beruflichen Umfeld, die auch alle Kinder haben. Und dann war das natürlich so, ja klar, wir machen unsere Business-Meetings alle auf dem Spielplatz oder am See oder irgendwo in der Wiese oder bei uns zu Hause. Und die Kinder können im Kinderzimmer spielen oder was sie halt gerade machen, schlafen, essen, Und trotzdem kann man nebenbei produktiv sein und arbeiten. Und dann hat es bei mir so Klick gemacht und ich dachte so, also wieso arbeiten wir denn nicht alle so?
Ja.
Und wieso stressen sich denn alle Eltern von Kleinkindern so hart ab und sind in so einer Erschöpfung, obwohl es so einfach geht, Räume zu schaffen, die kinderfreundlich sind und die kindergerecht sind und wo die Kinder einfach eine große Rolle spielen und dann auch nicht so wegrationalisiert werden. Weil das war das, was mir immer so wehgetan hat, dass ich gemerkt habe, meine Kinder gehen mir jetzt richtig auf die Nerven, weil ich nicht professionell sein kann. Und
ja.
Also wie als wären sie so, ja, irgendwas, was mir im Weg steht oder so. Und das Gefühl wollte ich einfach nicht mehr haben. Und ja, dann dachte ich mir, wie könnte die Welt sein, wenn Frauen die Arbeitswelt designt hätten? Und sie ist ja von Männern gemacht worden in den meisten Fällen oder sehr männlich dominiert. Und ich habe es einfach umgedacht und habe mir gedacht, wie wäre die Welt, wenn wir Frauen den Spielraum gehabt hätten, uns die Welt so zu gestalten, wie sie sein könnten und welche Qualitäten würden dann zählen? Und ich glaube nicht, dass es Konkurrenz und Leistung und höher, besser, weiter wäre, sondern eben eher in die Tiefe gehen und ja, eher dieses Schöne in die Welt bringen, den Frieden in die Welt bringen, miteinander sein, solidarisch sein, kreativ sein, verbunden sein. Also das sind so die Werte, die ich für mich herausgefunden habe und die ich in meiner Arbeit also ganz, ganz groß schreibe und die ich haben möchte in meinem Leben.
Und dann hast du auch ganz viele Frauen getroffen, glaube ich, wo bereits so wirken oder wo Sachen so gestaltet, dass es eben auch vereinen kann und nicht eben immer getrennt auch Arbeit und Privatleben ist. Wie bist du da vorgegangen? Hat sich da ein Stück weit ergeben? Hast du Einzelne angefragt und dann ist es so ein bisschen entstanden?
Also ich habe für jedes Kapitel habe ich eine Person interviewt und ich habe gemerkt, in der Kunst liegt da ganz viel Potenzial, weil Künstler und Künstlerinnen einfach schon immer der Gesellschaft so ein Stück voraus sind. Und ich habe gemerkt, gerade freischaffende KünstlerInnen können unter guten Bedingungen anders arbeiten als jetzt Menschen, die irgendwo angestellt sind oder in irgendwelchen festen Strukturen sind, weil sie sich die Strukturen selber bauen können. Und deswegen habe ich zu jedem Kapitel eine Person aus der Kunstbranche interviewt. Und die waren alles schon in meinem Netzwerk. Also ich musste da jetzt eigentlich niemanden neu suchen, weil ich ja, ja jetzt seit 10 Jahren als Kulturjournalistin arbeite. Das heißt, ich kannte die quasi alle schon von Interviews oder Porträts oder Ausstellungen oder Auftritten. Und habe halt einfach dann so geguckt, welche Frau oder welche Person würde ich zu welcher Qualität zuordnen. Und bin dann so spezifisch noch auf das Thema eingegangen. Und also das sind einfach, da habe ich auch gemerkt, was ich einfach auch für ein tolles Umfeld habe. Also ich habe eine Freundin, die hat ein Kind mit einem schwulen Paar bekommen. Und die machen die Elternschaft zu dritt. Und das finde ich halt mega inspirierend, wenn man das nicht zu zweit rockt, sondern es sind einfach 3 Leute mit 3 Gehältern und 3x Zeit und die ist im Vergleich zu allen anderen Familien, die ich kenne, ist sie, glaube ich, die entspannteste Person, weil ja einfach dieser Druck, den wir in den normalen Mutter-Vater-Kind-Beziehungen haben, den haben die einfach nochmal auf eine weitere Person verteilt und dadurch kommt wahnsinnig viel Entspannung ins System. Ja, und solche Geschichten habe ich halt so ein bisschen geguckt, wer macht es denn anders und wer hat andere Ideen und es sind natürlich auch Frauen dabei, die keine Kinder haben und die sich für andere Wege entschieden haben. Also ich finde auch, klar ist die Mutterschaft schön und toll, aber ja, Frauen können ja oder Menschen können was anderes auch gebären. Also man kann ja auch Kunst in die Welt bringen oder Bücher oder keine Ahnung, ein IT-Unternehmen oder was Tolles kochen oder singen, tanzen. Also ich glaube, jede und jeder von uns hat irgendwie so ein Baby, das er in die Welt bringt. Und ob das jetzt ein menschliches Kind ist oder irgendeine Leidenschaft, ist einfach für mich das Gleiche. Also die nehmen den gleichen Stellenwert ein.
Ja. So spannend. Und zum Abschluss, um da vielleicht den Rahmen auch noch mal schliessen, der Buch ist jetzt vor einem Jahr gerade rausgekommen, hast du gesagt, im Februar letztes Jahr. Wo gehen deine Wurzeln jetzt gerade noch so an? Was stehen für Sachen an? Wie bist du mit dem Buch noch unterwegs? Was gibt es gerade, wo bei dir noch so am Wachsen ist?
Also ich habe gemerkt, dass das Buch für mich so ein ganz großer Ratgeber war. Also ich musste das einmal so aufschreiben, wie ich die Arbeitswelt haben will. Und jetzt ist meine Mission, die auch in die Praxis umzusetzen. Und dazu musste ich halt erstmal nochmal bei mir selber ansetzen, weil ich ja schon so klassisch sozialisiert bin und gelernt habe, wie richtige Arbeit funktioniert und harte Arbeit funktioniert und dass man Geld nur mit richtiger Arbeit und anständigen Jobs verdienen kann. Und da habe ich auf jeden Fall das letzte Jahr das so damit verbracht, das alles so ein bisschen zu dekonstruieren, auch für mich, und nochmal neue Wege zu finden. Und ja, jetzt will ich das einfach in die Praxis umsetzen, und das wird ganz unterschiedliche Gestalten annehmen. Also am meisten Spaß machen mir gerade Workshops und Vorträge. Also ich gehe in Unternehmen oder ja, mache auch Frauenkreise, so dass Leute zu mir kommen. Ich mache in Unternehmen, spreche ich über den weiblichen Zyklus, weil ich merke, das wird dort einfach sehr tabuisiert noch in der Arbeitswelt. Mhm. Und das ist für mich so der größte Hebel. Also wenn Menschen, die in der Menstruation, mit der Menstruation betroffen sind, und das sind ja meistens viele in so einer Firma, wenn denen Spielraum gegeben wird und denen Raum gegeben wird, dass sie sich danach ein bisschen ausrichten können, wird das Arbeitsklima schon viel, viel besser. Und auch die Krankenstände gehen runter. Also da gibt es ganz gute Studien dazu, dass ja einfach die Krankheitsfälle sich stark reduzieren, wenn auf den weiblichen Zyklus Acht genommen wird. Das ist ganz toll. Und da merke ich, das ist wirklich eine große Baustelle. Also ich denke mir jedes Mal so, es gibt ja so viel Aufklärungsarbeit in den sozialen Medien und so. Und dann komme ich wieder in so ein Unternehmen und merke so, okay, es gibt manchmal Menschen, die haben sich da noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Und das sind nicht unbedingt immer Männer. Also ja, Männer zum Großteil. Die haben da auch teilweise Berührungsängste. Aber ja, es gibt auch einfach Frauen, die selber mit dem Thema betroffen sind und einfach noch nicht die Möglichkeit hatten, da wirklich kreativ drüber nachzudenken. Und das macht mir so ganz große Freude, da so Veränderungen zu bringen und auch an Schulen zu gehen, mit Schülerinnen zu sprechen und auch da zu merken, dass da einfach auch wenig passiert. So, das macht mich immer traurig, weil ich mir denke, bei uns ist ja schon.
Ja.
Also meine Aufklärung war miserabel, was das angeht. Und dann denke ich mir so, jetzt sind da schon irgendwie 30 Jahre vergangen mittlerweile. Nee, 20. 20 Jahre. Aber da ist nicht viel passiert in der Zeit. Ja. Also es gibt immer noch Mädchen, die ihre Tage bekommen und denken, sie sterben jetzt oder sind irgendwie krank. Und dann denke ich mir so, das kann doch bitte nicht mehr wahr sein. Also, ja, und da einfach dagegen zu arbeiten und das ja, in die Welt zu bringen, das ist so meine Mission.
Sehr, und sehr spannend.
Ich lasse mich da auch gerne finden. Also ich fahre da ganz gut damit, dass ich manche Dinge gebe ich raus und manche Dinge kommen auch einfach zu mir.
Ich komme mit denen auf dich zu.
Das ist ganz schön.
So schön, wie Sachen dann auch entstehen durch das Buch, jetzt auch wieder neue Wege und für dich neue Möglichkeiten, ja, um das auch auf andere Art und Weise zu teilen. Wir werden das natürlich auch alles in die Shownotes tun, also wenn ihr mit der Veronika in Kontakt treten wollt, dann findet ihr dort natürlich auch alle Daten. Vielleicht fühlen sich jetzt ganz viele Lehrer inspiriert und Firmen, würden wir gerade hoffen.
Ja, mega gerne. Also das würde mich sehr freuen.
Ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin so viel Freiheit, Kreativität und eigenen Rhythmus für dein Wirken. Und danke dir von Herzen für die Zeit, die du uns geschenkt hast, für das wundervoll inspirierende Gespräch.
Ja, ich danke dir ganz arg.
Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Danke vielmals fürs Zuhören. Und schön bist du da bei den Wurzeln gelandet. Wenn du etwas hast mitnehmen können, abonniere den Wurzelgespräche-Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich auch gerne inspirieren lassen. Ich freue mich natürlich auch über deine Rückmeldung, welchen Impuls du aus dem Wurzelgespräch mitnimmst. Ganz nach dem Motto: zusammen wurzeln und wachsen. Bis bald!